Lyrikschule. Gedichte verstehen.
Willkommen zu einer neuen Folge des Lyrikschule Podcasts. Mein Name ist Johannes Thiele und in der heutigen Folge freue ich mich sehr, zum zweiten Mal einen Gast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Jan-Henrik Flecke. Und ich möchte zuerst ein bisschen was über ihn erzählen, damit die ZuhörerInnen sich ein Bild machen können. Vielleicht noch ganz kurz zum Setting. Wir sind heute wieder bei mir zu Hause hier im Wohnzimmer. Es ist sehr warm heute, also über 25 Grad. Toller Tag, schönes Wetter und die Vögel zwitschern. Hoffentlich ist es nicht auf der Aufnahme drauf, aber wir haben es jetzt, glaube ich, so geregelt, dass das akustisch alles funktioniert. Ja, und wir haben uns jetzt hier getroffen in ganz entspannter Atmosphäre, haben eben ein bisschen Kuchen gegessen und kommen jetzt dann zum ernsten Teil des Tages. Ja, Jan-Henrik Flecke ist Jahrgang 82, wohnt in Fuhrberg und ist Lehrer für die Fächer Deutsch und Geschichte.
Genau.
Und hat in seiner Biografie auch noch vor dem Lehramt eine andere Station absolviert, die ihn, glaube ich, auch sehr geprägt hat. Er war nämlich Redakteur bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, der HAZ. Und vielleicht hören wir da gleich auch noch ein bisschen was dazu. Jan, möchtest du was ergänzen?
Ich möchte ganz kurz was korrigieren, wenn ich darf.
Ja.
Denn sonst kriege ich Ärger von meinen ehemaligen Kollegen. Redakteur durfte ich mich nicht nennen. Redakteur darf man sich nur nennen, wenn man das Volontariat abgeschlossen hat. Das hatte ich nicht. Ich war als Journalist tätig. Also Journalist darf sich jeder nennen, der irgendwas schreibt, sage ich jetzt mal so. Und war da freier Mitarbeiter bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und habe dann auch sehr lange, da insgesamt 10 Jahre, in diversen Ressorts gearbeitet. Genau.
Genau, ich bin auf Redakteur gekommen. Mir liegt nämlich hier unser Schuljahrbuch vor und da stellen sich die Kollegen drin vor, wenn sie also neu an die Schule kommen. Und da habe ich jetzt recherchiert, was hat damals Jan da so geschrieben. Und da steht irgendwo das Wort Redakteur, aber da steht, weil ich Redakteur werden wollte, was er ja dann doch nicht geworden ist, weil er sich fürs Gymnasiallehramt entschieden hat. Genau, also Journalist.
Ja.
Gut. Ich habe mich sehr gefreut, dass du sehr schnell zugesagt hast. Bei anderen Kollegen werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr kämpfen müssen, bevor sie dann tatsächlich zusagen. Aber ich kriege euch alle, wer jetzt zuhört. Das Prozedere ist wieder wie bei der letzten Folge mit Gast. Du hast dir einen Text ausgesucht und mitgebracht. Und wir haben uns beide unabhängig voneinander darauf ein bisschen vorbereitet und werden uns den dann ja, vornehmen. Du wirst den nachher vortragen. Und dann werden wir ins Gespräch darüber gehen. Ganz lockeres Gespräch. Vorher, um dich aber noch ein bisschen besser kennenzulernen, ja, wie in der letzten Folge mit Gast, auch in dieser, damit es gleich eine kleine Tradition wird, spielen wir ein Spiel. Und zwar für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben und nicht wissen, was das ist das A- oder B-Spiel, was ich mir von einem anderen Podcast geklaut habe, nämlich vom Alles-Gesagt-Podcast der Zeit. Und das Spiel funktioniert so, dass ich dir Begriffspaare zur Auswahl stelle und du dich dann relativ schnell für eins spontan entscheidest. Du darfst auch weiter sagen, allerdings nur 5-mal, denn es sind 50 Fragen und nur in 10% der Fragen darfst du sozusagen schieben, ohne dich für eine Variante zu entscheiden. Wir können das auch mal mit einem Beispiel machen, Hund oder Katze?
Katze.
So. Das Prinzip ist wirklich nicht schwer. Wir haben es sofort verstanden und gehen das jetzt durch. Du wirst vielleicht auch, wenn du den letzten Podcast gehört hast, feststellen, ein paar von den Alternativen werden sich wiederholen, aber ein paar sind auch auf dich zugeschnitten.
Okay.
Aufstehen oder liegen bleiben?
Aufstehen.
Gentechnik oder keine Gentechnik?
Gentechnik.
Vegane Wurst oder keine Wurst?
Keine Wurst.
Fahrrad oder E-Bike?
Fahrrad.
Helm oder kein Helm?
Helm.
Analoges Fernsehen oder Streamingdienste?
Streamingdienste.
Digital oder analog?
Digital.
Alt oder neu?
Neu.
Gendern oder nicht gendern?
Gendern.
Bei Rot oder bei Grün?
Nur bei Grün.
Rot oder Grün?
Grün.
Schwarz oder Grün?
Grün.
Grün oder Gelb?
Grün.
Gelb oder schwarz?
Gelb.
Schwarzseher oder Optimist?
Optimist.
Zeitung oder Schule?
Schule.
Zeit oder FAZ?
Zeit.
Sek 1 oder Oberstufe?
Weiter.
Deutsch oder Geschichte?
Geschichte.
Literatur oder Sprache?
Weiter.
Lyrik oder Prosa?
Weiter.
Das waren schon drei weiter.
Okay.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Alexandrina oder Dada?
Alexandrina.
Schiller oder Goethe?
Goethe.
Thomas Mann oder Heinrich Mann?
Thomas.
Mann oder Frau?
Frau.
Montag oder Freitag?
Freitag.
To do or not to do?
To do.
Wissen oder nicht wissen?
Wissen.
Wissen oder googeln?
Wissen.
Grüner Spargel oder weißer Spargel?
Weißer Spargel.
Man muss dazu sagen, du wohnst in Fuhrberg, ne? Das ist ja die bekannte Spargelstadt hier in der Region. Also der weiße Spargel. Okay, Stadt oder Land?
Land.
Wald oder Wiese?
Wald.
Wandern oder Joggen?
Joggen.
Fußball oder Basketball?
Fußball.
Berge oder Meer?
Meer.
Mehr oder weniger?
Meer.
Konsole oder PC?
PC.
Strategie oder Rollenspiel?
Rollenspiel.
Shooter oder Rennspiel?
Ja, Shooter.
So, das war jetzt Shooter und Strategie.
Ja, Rollenspiel.
Ne? Rollenspiel. Ah, Shooter und Rollenspiel. Okay, dann müssen wir quasi noch ein Stechen zwischen den beiden machen.
Aha.
Shooter oder Rollenspiel?
Rollenspiel.
Rollenspiel, okay. Musik an oder Musik aus?
Aus.
Schreiben oder anrufen?
Schreiben.
Eis in der Waffel oder im Becher?
Waffel.
Gemüsegarten oder Blumenwiese?
Blumenwiese.
Mit Zaun oder ohne Zaun?
Mit Zaun.
Nach Namen oder nach Datum?
Nach Namen.
Nach Namen oder nach Farben?
Nach Namen.
Lesen oder schreiben?
Schreiben.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Okay, das waren 50 Fragen.
Dreimal weiter gesagt, ne?
Dreimal, ja, genau, alles im Rahmen. Und jetzt die letzte war also zuhören, aber ich hoffe, du kommst trotzdem nicht auch noch zum Reden. Ja, also ich habe insbesondere dann am Ende hier nach Konsole oder PC gefragt, weil ich gesehen habe, dass du doch eine ganze Menge Artikel auch so zur Spieleindustrie und so verfasst hast damals.
Ja, ne? Genau. Wenn ich das heute Schülern erzähle, dann fragen die mich auch gerne, warum ich dann Lehrer geworden bin. Ich habe ja über die Spiele damals für die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet und wenn man darüber schreibt, dann darf man die sogar behalten. Das heißt, ich habe jetzt relativ viele Spiele zu Hause und habe also dafür auch noch Geld bekommen, darüber zu schreiben. Das klingt nach einem Traumjob und hat auch viel Spaß gemacht, aber naja, ich bin tatsächlich sehr viel lieber Lehrer.
Gut, aber das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Ne? Ja. Also auch Lehrer spielen manchmal Computerspiele. Das mag überraschen, aber es ist so.
Soll vorkommen.
Ja, genau. Und wer das verteufelt, ich glaube, der hat noch nicht die richtigen Spiele kennengelernt. Deutsch oder Geschichte? Da war dann doch relativ schnell Geschichte.
Weil ich damit gerechnet habe, dass du das fragst. Und momentan ist es so, ich unterrichte einfach mehr Geschichte. Ich habe nur eine Deutschklasse und sonst nur Geschichte. Und deswegen beschäftige ich mich in letzter Zeit eigentlich mehr mit Geschichte. Und deswegen ist das ist so eine Momentaufnahme, sagen wir es mal so.
Das kenne ich. Also man ist dann auch gedanklich immer in den Themen drin, die man gerade unterrichtet.
Ne?
Also
genau.
Und den anderen vielleicht erstmal nicht, obwohl die zum Fach gehören und sonst zum Interessengebiet, aber das, was einen gerade beschäftigt, das ist dann doch auch präsenter. Ja. Sag mal, findest du das eigentlich blöd, diese Farbfragen?
Nö, wieso? Also, bei so einer Frage kannst du ja schlecht nach einer Lieblingsfrage stellen. Du musst ja immer zwei zur Auswahl stellen.
Ja.
Und es gibt ja auch eine Hierarchie der Farben, also welche man gerne hat.
Ich finde es in Ordnung. Und sie sind ja auch für Interpretation offen. Ne? Also
ja, genau.
Vielleicht sind Farben auch mehr als Farben. Hat dich eine Frage überrascht?
Ja, komischerweise Schule oder Zeitung, die hat mich überrascht. Aber das ist eindeutig.
Ja,
ist
du hast entschieden. Dich ja biografisch schon entschieden. Ne?
Ja.
Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum eigentlichen Teil. Wir kommen zum Gedicht. Und nach bewährter Form machen wir es so, dass der Gast das Gedicht zu Gehör bringen darf und danach werden wir drüber sprechen.
Hermann Hesse, die Welt, unser Traum. Nachts im Traum, die steht und Leute, Ungeheuer, Luftgebäude, alle, weißt du, alle steigen aus der Seele dunklem Raum, sind dein Bild und Werk, dein Eigen, sind dein Traum. Geh am Tag durch Stadt und Gassen, schau in Wolken, in Gesichter, und du wirst verwundert fassen, sie sind dein, du bist ihr Dichter. Alles, was vor deinen Sinnen hundertfältig lebt und gaukelt, ist ja dein, ist in dir innen, Traum, den deine Seele schaukelt. Durch dich selber ewig schreitend, bald beschränkend dich, bald weitend, bist du Redender und Hörer, bist du Schöpfer und Zerstörer. Zauberkräfte längst vergessene spinnen heiligen Betrug und die Welt, die Unermessene, lebt von deinem Atemzug.
Ja, vielen Dank. Hermann Hesse, die Welt, unser Traum. Übrigens von 1919, damit man das noch ein bisschen vielleicht auch Hesse biografisch dann einordnen kann. Vielleicht fangen wir mit der Frage an, warum hast du dich für diesen Text entschieden?
Ich habe so ein paar Gedichte durchgegangen, als du das gefragt hattest, und die meisten davon hast du schon gemacht. Also die meisten, von denen ich sagen würde, die würde ich gerne besprechen, zum Beispiel Stufen von Hesse, aber auch zum Beispiel, was hast du gemacht, so die Klassiker halt, Prometheus zum Beispiel. Das hat noch Der Panther, ist auch ein sehr schönes, also eins meiner Lieblingsgedichte, das du ja auch schon gemacht hast. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß noch gar nicht genau warum, ich habe so ein bisschen überlegt, was gibt es da noch so an Gedichten, die mir sehr gut gefallen, und bin dann wieder bei Hesse gelandet und kann mich daran erinnern, dass ich das Gedicht gelesen habe, als ich so eine Hesse-Phase hatte, so als ich ungefähr 20 war. Da habe ich in relativ kurzer Zeit sehr viel von ihm gelesen, also Romane, Siddhartha und Steppenwolf und Demian unterm Rad, Narzissa und Goldmund. Und bin dann auch auf seine Lyrik gestoßen, natürlich auf Stufen, aber auch auf dieses Gedicht. Und ich erinnere mich daran, dass es mich das ja sofort irgendwie begeistert hat. Und ich konnte es damals nicht so genau erklären, warum. Und habe das jetzt versucht, so ein bisschen nachträglich zu rationalisieren. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass das so meine erste bewusste Begegnung mit Erkenntnistheorie eigentlich war. Weil dieses, dass jeder Mensch die Welt anders sieht, das wird ja hier in dem Gedicht, das nehme ich schon mal so ein bisschen vorweg, das ist so eine Deutungshypothese. Das hat mich dann, glaube ich, ziemlich begeistert. Und deswegen habe ich gedacht, vor allem, weil es ja auch, man kann das ja auch ein bisschen philosophisch betrachten und da kannst du ja vielleicht was zu sagen.
Ja, kommen und wir, glaube ich, noch dazu. Ja. Genau. Okay. Ja, Erkenntnistheorie ist ein gutes Stichwort, ja. Ganz gefällig verpackt, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man damit erschlagen wird, sondern es ist sehr, ja, wie nennt man das eigentlich? Also wie macht der Hesse das? Wie können wir das beschreiben? Es ist eigentlich auch ein ähnlicher Ton wie bei Stufen. Musste ich auch dran denken bei dieser einen Formulierung, bald beschränkend dich, bald weitend. Da gibt es ja in Stufen auch so eine ähnliche Stelle. Das ist von der Stimmung her, hast du ein Wort dafür?
Also ich sage jetzt mal lebensbejahend irgendwie. Also man kann das ja auch vielleicht negativ lesen, wenn man unbedingt möchte, aber ich habe das sehr, also rein positiv gesehen, dieses Gedicht und auch, dass im Wesentlichen der Mensch hier im Mittelpunkt stehen soll. Also die Welt lebt von deinem Atemzug, deutlicher kann man das da, glaube ich, nicht machen. Das ist das, was mich dann da so, glaube ich, dran fasziniert hat an dem Gedicht.
Ich hatte so eine Hesse-Phase, was du jetzt gesagt hast, nicht. Ich habe auch von Hesse nicht so viel gelesen, also Steppenwolf unterm Rad, ja, auch. Aber vielmehr von den Romanen dann nicht. Ich hatte eher eine Thomas-Mann-Phase, da habe ich dann irgendwie alles mitgenommen, der ja aber nun mal leider kein Lyriker ist und deswegen hier nicht vorkommt. Aber gut, wir sind jetzt bei diesem Text, Die Welt, unser Traum. Inwiefern ist das denn Erkenntnistheorie?
Ja, es geht ja darum, dass in diesem Gedicht, ich würde jetzt mal auf den Inhalt so eingehen, in der ersten Strophe geht es ja um einen Traum in der Nacht im Schlaf, was ja eigentlich auch nichts Besonderes ist. Und nachts schläft man und träumt meistens. Und wenn man da schon mal genau drüber nachdenkt, merkt man aber, dass es doch eigentlich was Besonderes ist, weil man ja im Traum sozusagen eine eigene Welt erschafft. Diese Traumwelt, ne, dass man da ohne Grenzen irgendwie vom Albtraum bis zum Wunschtraum alles sich so erdenken, erträumen kann. Was ja im Text ja auch deutlich wird, ne, in Vers 3, alle, weißt du, alle steigen, dass er das wiederholt. Deutet darauf hin, dass das betont werden soll. Das ist halt dieser normale Traum, relativ, also vermeintlich unspektakulär. Und dann kommt ja bei der zweiten Strophe, geht es ja dann los mit dem Gegensatz, ne, geh am Tag, also jetzt haben wir nicht mehr die Nacht. Auch am Tag träumt der Mensch. Das ist ja hier so diese Aussage und das mag verwundern, wie es hier steht. Aber naja, alles, was der Mensch wahrnimmt, nimmt er ja individuell, subjektiv wahr und ja, so ein bisschen wie auch ein Traum. Und das ist ja dass jeder sich die Welt subjektiv konstruiert durch seinen Blick auf die Welt. Das wird hier, glaube ich, ganz gut deutlich. Und dann, wenn ich noch ganz kurz in den letzten Teil, nochmal ganz kurz, da geht es dann um die Frage jetzt, was macht man denn daraus? Was macht man mit dieser Feststellung, dass die Welt ja unser Traum ist? Das lyrische Ich sagte ja, was man aus dem Leben macht, liegt an einem selbst. Also man hat es selbst in der Hand, sein Leben zu gestalten. Man kann Schöpfer oder Erbauer dieser Welt sein oder auch der Zerstörer. Und am Schluss sagt er nochmal, die Welt lebt von deinem Atemzug. Also für ihn ist der Mensch also der Mittelpunkt. Das heißt also nicht, du lebst in der Welt, sondern wenn man das mal ein bisschen andersrum drehen würde, die Welt lebt in dir oder der Mensch ist nicht untertan der Welt, sondern die Welt existiert nur durch den Menschen.
Ja, also wenn man das philosophisch vielleicht andocken möchte, also ich musste, wo ich das gelesen habe, sofort an Schopenhauer denken, dessen zentrales Werk ist ja die Welt als Wille und Vorstellung. Und einer der zentralen Gedanken ist eben genau dieser, den Schopenhauer dann wiederum auch sich nicht alles selbst ausgedacht hat, sondern er hatte Anleihen bei Kant, aber auch in der fernöstlichen Philosophie. Also der Gedanke, dass eben wir unsere Realität ein Stück weit konstruieren. Ja, also dass wir als Menschen keinen Zugang zur Welt an sich haben, also niemals die Welt an sich wahrnehmen, sondern dass das über unsere Wahrnehmungsapparate immer gefiltert wird und dann vom Geist auch konstruiert wird. Ja, also wir bauen uns das ja jeweils individuell und dann gibt es ja auch ganz wunderbare Experimente, die man dann mit Schülern da machen würde, wenn man das thematisiert. Also zum Beispiel die Frage der Farbwahrnehmung. Es gab da vor ein paar Jahren dieses Kleid. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, so in den sozialen Medien, wo dann immer gefragt wurde, ja, ist das Kleid jetzt eigentlich
blau und Gold oder so? Ne? War das blau und Gold oder so?
Ich glaube blau, schwarz und Gold, weiß oder so. Ne? Ja. Und tatsächlich ist es dann so, also die einen nehmen es so wahr, die anderen nehmen es so wahr, obwohl es ja an sich tatsächlich immer das gleiche Bild ist. Ne? Also man zeigt dann nicht unterschiedliche Bilder, sondern das gleiche Bild. Aber je nachdem, wen man fragt, wird das unterschiedlich konstruiert, weil das sozusagen an einer Wahrnehmungsgrenze so ist, ne? Genau auf der Kippe. Und das gibt es auch mit akustischen Beispielen und da kann man also experimentell sozusagen auch nachweisen, ja, das, was die Philosophen da sagen, das stimmt also tatsächlich auch. Hesse erweitert das hier aber ja sozusagen, also über alle Bereiche hinaus. Und ich habe dann nochmal nachgedacht, also ich glaube, das ist nicht von ungefähr, dass ich an Schopenhauer denken musste, denn Hesse hatte auch eine Rezeption von asiatischer Philosophie. Er hat ja auch eine Indienreise gemacht, wo Siddhartha sich dann unter anderem niederschlägt, aber ein paar Jahre nach diesem Gedicht. Also Siddhartha ist, habe ich nachgeguckt, 3 Jahre später. Aber klingt hier vielleicht dann auch schon so ein bisschen an, so thematisch. Und Schopenhauer war zu der Zeit einfach auch einer der Philosophen, die unglaublich stark rezipiert wurden. Und ich vermute auch, das gilt genauso für Hesse. Ja, also Thomas Mann hat ihn eben sehr stark rezipiert und Nietzsche dann auch. Und dann wiederum ganz viele Leute haben Nietzsche sehr stark in der Zeit eben wahrgenommen als so den zentralen Philosophen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Hesse eben sich auch auf Schopenhauer bezieht.
Ich bin jetzt kein Schopenhauer-Experte, aber der war ja schon, gilt als dieser mies gelaunte Philosoph, ne?
Misanthrop. Genau.
Was vielleicht auch ganz gut klar macht, dass es ja auch zwei Möglichkeiten gibt, auch den Titel zu sehen, also die Welt, unser Traum. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ne? Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich finde, dass hier in dem Gedicht sehr klar wird, dass es für Hesse was Positives ist, die Welt so zu gestalten, wie man das selber möchte. Man kann das natürlich auch negativ sehen. Wenn die Welt ein Traum ist, ist sie dann real? Wenn es keine objektive Wahrheit gibt, was können wir denn überhaupt wissen und so weiter? Und ich glaube, dass es hier bei dem Gedicht auch durch diese ganzen Gegensätze so ein bisschen klar wird oder die sich hier so andeuten. Also wir hatten ja schon gesagt, Nacht und Tag. Und dann gibt es ja in der zweiten Strophe das mit dem Beschränken und Weitend und Redender und Hörer und Schöpfer und Zerstörer. Also was man sozusagen aus der aus diesen Möglichkeiten macht, die man hat, sein Leben zu gestalten, dann positiv oder negativ, aktiv oder passiv, dass man das auf jeden Fall selber entscheiden kann, wie man dieses Leben lebt. Also die Welt lebt von deinem Atemzug nochmal, das als wichtiges Fazit hier.
Ja, und also genau, also wir konstruieren sie und können damit auch ein Stückchen weit mit beeinflussen, sehen wir sie jetzt als Optimist und haben eigentlich einen positiven Blick auf die Welt oder wie ein Schopenhauer wahrscheinlich eher einen misanthropisch pessimistischen Blick. Übrigens, das ist vielleicht mal nur so nebenbei, also der zweite Teil von die Welt als Wille und Vorstellung ist eben die These von der Welt als Wille. Das kommt in dem Gedicht jetzt gar nicht vor. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob sich der Schopenhauer jetzt wirklich wiederfindet hier. Aber die Welt als Vorstellung, die sehen wir auf jeden Fall. Die Welt als Wille, um das nur ganz kurz anzudeuten, da macht also Schopenhauer ein riesiges philosophisches Gebäude eigentlich auf, in dem er sagt, alles, was in der Welt ist, ist vom Willen angetrieben. Und damit muss man sich nicht einen bewussten Willen unbedingt vorstellen, sondern es kann auch was Unbewusstes sein. Also auch Pflanzen haben bei Schopenhauer eben einen Willen, der sie antreibt und dazu antreibt, sein zu wollen, sich fortzupflanzen und so weiter. Und da lehnt sich Schopenhauer dann sehr an Hinduismus und an Buddhismus an, indem er sagt, eigentlich, dass wir von diesem Willen die ganze Zeit getrieben werden. Ja, wir können ihn ja nie ganz erfüllen. Ja. Wir können, wenn wir Hunger haben, dann essen wir was. Aber wir werden irgendwann wieder Hunger haben. Also wir können den Willen nie erfüllen und das ist eigentlich das, was Leid hervorruft. Der Buddhismus sagt dann, ja gut, wir müssen versuchen, das Leid irgendwie zu beenden. Ja. Schopenhauer sagt auch, wenn man überhaupt sich dem stellen möchte, dann gibt es eigentlich für ihn nur zwei Wege. Entweder ästhetisches Vergnügen. Er sagt, wenn man ein Kunstwerk wahrnimmt, dann ist der Wille sozusagen gerade mal nicht tätig. Also wenn wir jetzt hier dieses Gedicht hören, dann sind wir sozusagen gerade mal vom Willen befreit und vom Leid der Welt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Und der zweite Weg ist für ihn Askese, also Willensverneinung. Und das ist das eigentlich, was Schopenhauer auch so in seinem eigenen Leben praktiziert. Ja, er lebt ja sehr eigenbrötlerisch und verneint eben sehr, sehr viele Sachen. Er stellt sich bewusst gegen den Willen. Aber das führt jetzt eben über den Text an sich dann hinaus, der nur diesen ersten Teil, wenn überhaupt, dann bedient. Ja, die Welt als Vorstellung.
Aber wenn ich da mal einhaken darf, die Welt als Wille, hat es ja selber schon gesagt, das findet hier sich nicht wieder in der Form. Und man sieht ja hier im Gedicht auch eigentlich das Gegenteil von dem. Also der Wille hieße ja, dass die Menschen vom Willen irgendwie geschoben werden und nicht selber agieren oder selber ihr Leben gestalten, sondern vom Willen dahin getrieben werden. Und im Gedicht sagt er ja eigentlich auch aus, dass man sein Leben selbst gestalten soll. Man kann es und deswegen soll man es auch machen. Das würde ja dem Willen dann auch in der Hinsicht widersprechen. Also die Vorstellung, klar, ne, dass da gibt es viele Überschneidungen. Ich glaube aber beim Willen würde Hesse da eher genau die gegenteilige Meinung zu sagen.
Ja, so könnte man die dritte Strophe deuten. Ne? Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es, also du sagst jetzt, ne, er sieht das doch recht positiv. Es ist auch an bestimmten Stellen immer ein bisschen ambivalent. Ne? Also am Anfang haben wir auch die Ungeheuer und Luftgebäude, ne? Also was Negatives und was Positives. Luftgebäude würde ich eher positiv konnotieren. Und am Ende dann aber auch dieses, über die Stelle müssen wir vielleicht mal reden, Zauberkräfte, längst vergessene, spinnenheiligen Betrug. Betrug ist ja erstmal nichts Schönes, das ist ja negativ besetzt, obwohl es ein heiliger Betrug ist. Also wir haben die ganze Zeit hier so dieses Ambivalente, also aus dem man erstmal nicht sofort schlau wird, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss. Wie verstehst du die Stelle?
Also ich habe bei der Stelle auch relativ lange überlegt und habe dann nochmal ein bisschen recherchiert und ich habe eine Stelle gefunden aus einem Brief, ich weiß aber nicht, an wen Hesse den geschrieben hat, weil ich halt glaube, für ihn sind längst vergessene Zauberkräfte, die heiligen Betrugsspinnen ist für ihn, sage ich jetzt mal, die Kirche. Er ist ja aus einem sehr frommen Elternhaus, ne? Eltern beide Missionare, sehr fromm erzogen und ich glaube, er will hier darauf hinaus, dass diese längst vergessenen Zauberkräfte halt nicht jetzt Religiosität ist oder das Christentum, sondern vielleicht so die Institution Kirche. Das würde mit dem Heilig auch halbwegs passen und heiliger Betrug. Wenn man die Kirche kritisiert, kann man das auch so sagen. Ich würde einmal ganz kurz diese Stelle vorlesen, die ich da... Muss mal ganz kurz gucken. Also Hesse hat in einem Brief geschrieben, Dagegen lernte ich das Christentum in einer einmaligen, starren, in mein Leben einschneidenden Form kennen, in einer schwachen und vergänglichen Form, die schon heute überlebt und beinahe verschwunden ist. Das würde also hier dann auch ein bisschen zu passen, also längst vergessene. Und er geht dann, schreibt dann noch ein bisschen weiter über seine Voreltern und Eltern, die ganz und gar vom Reich Gottes her bestimmt und in dessen Dienst standen und dass Menschen ihr Leben als Lehen von Gott ansehen und es nicht in egoistischem Trieb, sondern als Dienst und Opfer vor Gott zu leben suchen. Dies größte Erlebnis und Erbe meiner Kindheit hat mein Leben stark beeinflusst. Und ich habe irgendwie ehrlich gesagt das Gefühl bei dieser Stelle, dass er sich davon so ein bisschen lösen möchte, dass er halt sagt, sein Leben soll nicht fremdbestimmt sein. Seine Kindheit war ja sehr fremdbestimmt. Dass er da zum Beispiel auch in der Klosterschule war, dass er da ausgebrochen ist. Dass auch die Eltern da wohl, wie soll ich sagen, es war einfach ein sehr autoritär geprägtes Umfeld, in dem er lebte. Und dass er sich da irgendwie von befreien wollte und das in diesem Gedicht auch so zum Ausdruck kommt, dass ihm diese individuelle Freiheit halt sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass dieses Zauberkräfte längst Vergessene bedeutet, dass die Kirche ihm da keine Antwort gibt. Also dass für ihn nicht der, also Gott im Mittelpunkt ist, sondern der Mensch im Mittelpunkt, der sein eigenes Leben gestaltet.
Überzeugt mich.
Sehr gut.
Finde ich sehr gut, ja. Aber den Kontext braucht man dann eben an der Stelle auch, ne? Ja. Sonst erschließt sich einem das vielleicht nicht gänzlich.
Es gibt noch eine sprachliche Besonderheit, die mir aufgefallen ist, über die ich noch gerne sprechen würde.
Ja, dann sind wir mal bei der Form, genau. Wir haben jetzt bis jetzt über den Inhalt gesprochen.
Also Form wollte ich gar nicht so viel sagen. Also vor allem, weil auch das mit den Strophen ein bisschen komisch ist.
Ja.
Wenn ich das mal zwischendurch sagen kann, weil ich glaube, die Originalfassung, die offiziell hat 2 Strophen.
Ja.
Und ich habe ganz viele gefunden mit 3 Strophen.
Ja.
Was ich sagen wollte, ist bei den sprachlichen Auffälligkeiten die Sprechsituation, dass er ja den Leser direkt anspricht. Das ist jetzt erstmal nicht das Allerungewöhnlichste. Aber dass es halt wirklich sehr viel hier zweite Person Singular auftaucht. Also in der ersten Strophe schon, ne? Du und dein und dein. Und dann in der zweiten Strophe geht es los mit den Imperativen geh und schau. Und dann geht's, also wie gesagt, wenn man sich den Text anguckt, da wird man immer wieder finden, du und deine, deinem, dir, dich. Dass ganz klar ist, dass der Leser hier, jeder Leser, jede Leserin ist hier individuell angesprochen und wird aufgefordert sozusagen dann sein Leben, ihr Leben selbst zu gestalten.
Genau, also zur Form müssen wir auch gar nicht so viel sagen. Wir sind zwar beide Deutschlehrer, aber vielleicht gerade deshalb wissen wir, dass die Form ja dienende Funktion hat, ne? Und man sollte sie auch nie überakzentuieren. Wir können natürlich feststellen, es gibt hier diesen und jenen Reim, ne? Das ist relativ klassisch gebaut. Leute, Gebäude und so weiter. Also wir haben da am Anfang ein paar Reim, dann haben wir ein
Kreuzreim.
Ja, genau.
Also Paarreim und Kreuz, also
Kreuzreim. Paarreim, dann Kreuzreim.
Immer. Also nicht immer im Wechsel, aber
es und ist dann wieder Kreuzreim. Also aber wir haben auf jeden Fall immer ein durchgängiges Reimschema. Mhm. Und insofern ist das also ein klassisch gebauter Text.
Man könnte ein Beispiel vielleicht nennen, auch wenn man das jetzt mal im Unterricht machen würde. Mhm. Können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, ob man das und wie man das machen kann. Der sechste Vers. Sind dein Traum, der bricht ja aus dem Metrum aus. Und das ist schon auffällig, weil alles ja sonst sehr gleichmäßig ist. Aber hier erwartet man, ich glaube, 7 Silben müsste es sein, aus der Seele dunklem Raum. Sind dein Traum, dann ist da so ein abruptes Ende. Das ist halt ein bisschen auffällig. Ja, will er vielleicht den Traum betonen? Also zufällig wird das nicht sein. Aber das ist die einzige Auffälligkeit, die ich da bemerkt habe in dem Text, was das Metrum angeht.
Ja, also es setzt natürlich das Strophenende nochmal ab. Mhm. Und es betont natürlich das Wort, ja, Traum, genau.
Das ist ja das, worum es geht.
Als Zentrum auf jeden Fall der ersten Strophe, aber dann inhaltlich natürlich auch weitergeführt. Mhm. Ja, Unterricht. Hast du schon mal im Unterricht verwendet?
Ich habe es gerade eben ganz kurz, ich hatte DATS-Unterricht und habe gedacht, die letzten 15 Minuten bespreche ich das Gericht nochmal ganz kurz mit denen. Das sind 8-Klässler, wie gesagt, DATS-Schüler, also nicht deutsche Muttersprachler.
Ja.
Die fanden das Gericht auch interessant. Also man hat schon gemerkt, auch diese, als wir darüber geredet haben, dass jeder Mensch die Welt ja anders wahrnimmt, da hat man schon gemerkt, okay, das ist eine Vorstellung, die muss man ja auch erstmal nachvollziehen. Und wir haben auch jetzt, wie gesagt, das nicht lange gemacht, ne, nur relativ kurz, dass so dieses Abstraktionsniveau vom Traum weg zu dieser Erkenntnistheorie, sage ich mal, das ging natürlich nicht. Aber man hat schon gemerkt, dass sie sich mit dem Text, sehr schnell wohlgefühlt haben. Also das hat denen gefallen. Und auch hier dieses, dass sie auch inhaltlich relativ viel verstanden haben, weil der Text ja nicht ganz kryptisch ist. Da gibt es ja viel kryptischere Gedichte. Und ich glaube, das hat denen insofern ganz gut gefallen. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ne, wenn ich das im Unterricht machen würde, habe so überlegt, man könnte vielleicht das auf zweierlei Weise machen. Einerseits schon, finde ich, so in der Pubertät, wenn man dann ein bisschen unterfüttert, ne, weil man sagt, als Pubertät, wenn es darum geht, auch sein Leben so ein bisschen zu gestalten, wie man das machen möchte, kann man das ja als einen Aspekt nehmen, hier dieses Gedicht. Da muss man halt aber, wie gesagt, dann schätze ich mal auch ein bisschen mehr Hintergrund liefern, auch von diesem auf dieses abstrakte Niveau dann, um auf dieses abstrakte Niveau zu kommen. Oder man könnte es mit älteren Schülern machen, wenn man dann sagt, gut, wir gehen da ein bisschen philosophisch ran. Also Erkenntnistheorie mal ein bisschen kennenlernen, was gibt es denn da und was für Sichtweisen. Auch das wäre natürlich dann ein bisschen aufwendiger, weil man dann philosophisch ausholen müsste, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch funktionieren würde.
Hut ab, das DATS-Schülern mal vorzulegen, aber warum nicht? Also man muss auch mal was wagen, ne? Ja. Muss denen auch mal was zutrauen, das finde ich auch gut.
Ich muss dazu sagen, die sind ja auch, die sind seit 4, 5 und 6 Jahren in Deutschland, die sprechen schon gut Deutsch, also sehr gut Deutsch. Das sind jetzt nicht so denen man noch Deutsch beibringen muss, sondern das sind welche, die das auch so verstanden haben. Die hatten natürlich gaukelt, ne, das ist ein Wort, das kennen die halt nicht, aber den Rest haben sie schon tatsächlich ganz gut verstanden.
Vielleicht als kleine Erläuterung, DATS, wenn wir davon so ganz gewandt sprechen und uns das einfach so über die Lippen kommt. Manchen mag das kein Begriff sein, das heißt Deutsch als Zweitsprache. Und das ist eben für die SchülerInnen, die das als zweite Sprache überhaupt lernen und die eine andere Muttersprache haben und da noch eine besondere Förderung bekommen. In letzter Zeit natürlich besonders relevant, weil wir auch Schüler aus der Ukraine jetzt vermehrt auch bei uns an der Schule haben. Also betrifft wahrscheinlich so gut wie jede Schule in Deutschland, aber bei uns gibt es eben auch diverse Schüler.
Ich muss auch sagen, ich habe das mit den DATS-Schülern relativ spontan gemacht. Ich hatte gedacht, ich hatte den Text da dabei und die hatten andere Aufgaben erst noch, haben ja ein ganz anderes Thema. Ja. Da habe ich gedacht, die letzten paar Minuten kann ich nochmal mit denen drüber sprechen. Was die dafür, vielleicht, ich habe gedacht, verstehen die das? Was sagen sie dazu? Und das war tatsächlich ganz, dafür, dass es so kurz war, war das sehr interessant.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, was einen gerade beschäftigt. Damit nervt man auch die anderen Leute. In dem Fall legt man das doch bei den DATS-Schülern vor. Ja, genau. Mhm. Also ich finde das einen tollen Text. Ich werde ihn mir auf jeden Fall vormerken und demnächst bei nächster Gelegenheit auch mal im Unterricht benutzen, wenn es sich anbietet. Und ich freue mich sehr, dass du den mitgebracht hast, denn ich kannte ihn tatsächlich vorher noch nicht. Oder wenn ich ihn mal gelesen hatte, habe ich ihn wieder vergessen. Das kann ja auch mal passieren. Das ist ein toller Text. Ja, gut. Dann sind wir damit tatsächlich am Ende für die heutige Folge. Ich danke allen HörerInnen vielmals fürs Zuhören. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.